Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Guten Morgen. Die Journalistin und Aktivistin Theresa Breuer ist immer wieder in Krisenregionen unterwegs. Im Irak, dem Libanon, in Israel, Ägypten und gerade ist sie wieder aus Afghanistan zurückgekommen. Als die Taliban Mitte August Kabul erobert haben, da hat Theresa Breuer gemeinsam mit anderen die Kabul-Luftbrücke initiiert und sie hat seitdem mehrere hundert Menschen aus Afghanistan evakuiert. Herzlich willkommen, Frau Breuer.
Schönen guten Morgen.
Heute früh wurde gemeldet, dass die Taliban die EU um Hilfe beim Betrieb der afghanischen Flughäfen gebeten hat. Sie sind gerade von Kabul abgeflogen. Wie ist die Situation da?
Nun, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es im großen Interesse der Taliban ist, weil aktuell müssen Piloten, die dort starten und landen, das alles auf Sicht tun, dadurch, dass eben die Tower zerstört sind. Und auch das Personal fehlt, um einen Flughafen so in Betrieb zu halten, wie wir das aus Europa gewohnt sind. Ansonsten ist die Situation vor allem in Kabul eine sehr bizarre. Als ich früher dort war, war Kabul eine Stadt, die unglaublich laut war, unglaublich dreckig und wo man sich auch immer davor fürchten musste, dass demnächst oder jede Minute ein Anschlag passieren konnte. Aktuell ist die Stadt sehr ruhig und die Angst der Menschen findet eher im Privaten statt, in den Häusern, weil man sich eben einfach nicht darauf verlassen kann, wie werden sich die Taliban in Zukunft verhalten. Aktuell sind sie noch sehr ruhig, sie sind auch an den Checkpoints sehr ruhig, aber es verschwinden auch schon immer mehr Menschen aus bestimmten Nachbarschaften und man merkt einfach, oberflächlich ist es ruhig, aber unter der Oberfläche haben die Menschen sehr, sehr große Angst.
Theresa Breuer hat ab 2018 zwei Jahre lang in Kabul gelebt. In diesem Jahr ist sie wieder dorthin zurückgekehrt in all diesen Turbulenzen. Was war denn jetzt gerade der Grund ihrer Reise?
Na, es gab verschiedene Gründe. Also der wichtigste Grund war, dass wir unseren ersten Evakuierungs-Charterflug organisiert haben seit Ende der militärischen Evakuierungsmission und ich das vor Ort koordiniert habe. Also wir hatten eben mit einer afghanischen Fluggesellschaft Cam Air ein Flieger gechartert mit 140 Sitzplätzen und ich wollte mir vor Ort auch ganz genau anschauen, wie das funktioniert. Die Taliban kontrollieren da jetzt ja den Flughafen und wollte eben auch deshalb schauen, dass da nichts schief läuft, weil wir vorher schon viele Menschen über den Landweg rausgebracht haben. Aber 140 Menschen auf einmal zu koordinieren und zu schauen, dass es keine Probleme gibt mit den Taliban am Flughafen, dass es dann auch in Islamabad, wo wir hingeflogen sind, alles mit der deutschen Botschaft funktioniert, die uns bei diesem Charterflug sehr unterstützt hat. Das war eigentlich so der Hauptgrund. Der andere Grund war, dass uns natürlich hunderte, tausende E-Mails erreichen mit Geschichten von Menschen, die, man muss leider schon sagen, betteln und flehen, dass wir von der Kabul-Luftbrücke ihnen dabei helfen, aus dem Land herauszukommen. Und es ging mir auch darum, einige dieser Menschen mal zu treffen und auch da kommt dann auch irgendwie mein journalistischer Background ins Spiel, auch Geschichten zu verifizieren, weil man eben so viel hört und es so viele Gerüchte gibt und afghanische Medien jetzt noch nie die seriösesten waren. Deshalb wollte ich auch einfach mir selber ein Bild von der Lage vor Ort machen.
Der erste Teil Ihrer Antwort, der klang jetzt so wie eine Reiseleiterin. Aber es ist ja was vollkommen anderes, was Sie da machen. Was müssen Sie alles sicherstellen?
Es ist tatsächlich gar nicht so ein verkehrter Vergleich. Manchmal, also ich bin mir in den letzten Monaten schon vorgenommen, als würden wir ein großes Logistikunternehmen führen, weil wir eben genau das tun. Also wir erstellen, wir besorgen teilweise Pässe, wir besorgen Visa für Nachbarstaaten, wir erstellen Briefings, wie viel Gepäck Leute mitnehmen dürfen, wir organisieren Busse, wir kaufen Flugtickets, wir buchen Hotels. Also ja, man könnte das schon mit einem größeren Reiseunternehmen vergleichen.
Wie bucht man ein Flugzeug? Wie chartert man eine Maschine?
Na, da ruft man bei einer Fluggesellschaft an und begibt sich in wochenlange Verhandlungen, wo einem erst ein exorbitanter Preis genannt wird für diesen Charterflug. Und dann einigt man sich irgendwann in der Mitte. Aber es war dann tatsächlich so, dass damit allein ist es noch nicht getan. Wir mussten dann, also das war quasi die afghanische Seite, weil es eben eine afghanische Fluggesellschaft ist, kam er, mussten dann aber natürlich auch uns die Unterstützung zusichern der deutschen Botschaft in Islamabad, wo wir hinfliegen mussten, weil die Leute dort ihre Visa bekommen, um dann weiterreisen zu können nach Deutschland. Mussten dann aber natürlich auch mit den pakistanischen Behörden verhandeln, dass wir eine Landegenehmigung bekommen, haben aber auch da sehr viel Unterstützung erfahren vom pakistanischen Krisenzentrum. Und am Ende des Tages stand ich dann aber tatsächlich wie eine Reiseleiterin vor dem Flughafengelände in Kabul mit einer langen Passagierliste und habe mit den Taliban darüber verhandelt, dass das auch alles seine Richtigkeit hat und dass es exakt diese 147 Menschen sein müssen, die da jetzt auf diese Maschine kommen
und
sollen.
Und die mussten Nachweise bringen vorher, dass sie tatsächlich das Recht haben, hier aufgenommen zu werden.
Genau, das geschieht alles schon vorher. Also wir hatten eine Passagierliste erstellt und die hatten wir sowohl mit der deutschen Botschaft in Islamabad abgeglichen, als auch mit dem pakistanischen Krisenzentrum, weil wir von der Kabul-Luftbrücke nur Menschen evakuieren können, die eine Aufnahmezusage für Deutschland haben.
Mhm. Wann ging das eigentlich los, dass Sie gemerkt haben, Sie wollen nicht nur berichten als Journalistin, Sie können gar nicht mehr neutral sein, sondern ja, Sie müssen aktivistischer werden?
Ich bin da mehr oder weniger reingerutscht, eben zu dem Zeitpunkt, als die Taliban auf dem Vormarsch waren und in der Woche vor der Einnahme Kabuls Provinz um Provinz eingenommen haben. Habe ich am Anfang der Woche noch mit meinen Freunden etwas darüber gescherzt und dann fiel eben Provinz um Provinz und am Ende dann irgendwie auch Mazar-e-Sharif, womit keiner so richtig gerechnet hatte. Und dann habe ich zum ersten Mal darüber nachgedacht, ob ich nicht auch zumindest mal gewissen Personen gegenüber eine Verantwortung habe, ihnen dabei zu helfen, aus dem Land rauszukommen. Weil eben die Besonderheit der Taliban ja auch ist, dass sie Menschen als Verräter ansehen, die eben mit Westlern in welcher Form auch immer zusammengearbeitet haben. Da gab es ja genug Drohungen in den vergangenen 20 Jahren an Leute, die das getan haben. Und ich habe eben besonders viel mit jungen Frauen zusammengearbeitet, die sich sehr, sehr laut und aktiv für ihre Rechte eingesetzt haben und das oft gegen ihre männlichen Verwandten und eben auch das, was sie getan haben, war all das, was die Taliban für Frauen früher abgeschafft haben und jetzt wieder abschaffen wollen, heißt studieren und selbstständig entscheiden über sein Leben. Und dann dachte ich, gut, jetzt habe ich habe diese Frauen in all ihren Bestreben begleitet und habe das öffentlich gemacht. Und dadurch ist für mich das Gefühl entstanden, dass ich damit auch eine Verantwortung habe, ihnen zumindest zu versuchen zu helfen, weil meine Präsenz in ihrem Leben sie möglicherweise auch in Gefahr gebracht hat.
Ja, Sie haben sich nicht entmutigen lassen und von Ihrer Berliner Wohnung aus die Kabul-Luftbrücke immer weiter ausgebaut. Auf was für ein Netzwerk stützen Sie sich denn jetzt dann tatsächlich, um Menschen zu erreichen, die noch gefährdet sind, die gefährdet waren und die eben auch garantiert in Deutschland aufgenommen werden?
Wir arbeiten jetzt aktuell mit sehr vielen Organisationen zusammen, wie zum Beispiel Reporter ohne Grenzen, Terre des Hommes, das Max-Planck-Institut, Medica Mondial, also alle möglichen internationalen Organisationen, die selber noch Leute im Land haben und von denen sie wissen, dass sie eine Aufnahmezusage des Auswärtigen Amts haben. Aber dadurch, dass die Evakuierungen des Auswärtigen Amts eben immer noch sehr, sehr langsam voranschreiten, jetzt inzwischen nimmt das ein bisschen an Fahrt auf, aber es sind einfach immer noch viel zu viele Menschen im Land, die schon längst draußen sein sollten. Und so ist nach und nach eben ein immer größeres Netzwerk entstanden. Und jetzt kooperieren wir eben mit diesen Organisationen. Also es ist jetzt dann eben ganz oft so, dass zum Beispiel jetzt, vorgestern war es, glaube ich, das Max-Planck-Institut gesagt hat, hey, wir haben hier noch eine Gruppe von Leuten und die haben eine Aufnahmezusage und die haben auch alle Visa für Pakistan und Pässe. Könnt ihr die rüberbringen? Und dadurch, dass wir die Logistik vor Ort aufgebaut haben, um das zu tun, führen wir das dann quasi aus.
Im Koalitionsvertrag der künftigen Ampelregierung, da steht, dass ein humanitäres Aufnahmeprogramm des Bundes in Anlehnung an Programme, die es wegen des Syrienkriegs gegeben hat, dass die verstetigt werden sollen, für Afghanistan genutzt werden sollen. Außerdem soll diese chaotische Evakuierungsaktion der Bundesregierung vom August in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss aufgearbeitet werden. Reicht das?
Es ist zumindest ein Anfang, würde ich sagen. Also, was mich an der Sprache teilweise noch stört, das sind Details, ist, dass die Leute, die in Zukunft eine Aufnahmezusage erhalten sollen, dass das auch im Interesse der Bundesrepublik sein soll. Das, finde ich, ist eine schwierige Maßnahme, die es zu erfüllen gilt, weil ich nicht der Ansicht bin, dass jeder, der gefährdet ist aktuell in Afghanistan, auch unbedingt etwas mit Deutschland zu tun haben muss. Denn ich finde, die Verantwortung geht weiter. Wir haben zum Beispiel, also sagen wir mal ganz pauschal gesagt, aktuell hat der Fliesenleger der GIZ eine bessere Chance, evakuiert zu werden, als eine Scheidungsrichterin in Herat, die sich dafür eingesetzt hat, dass Frauen von ihren gewalttätigen Ehemännern loskommen. Die hat jetzt erstmal nichts mit Deutschland zu tun, ist aber enorm gefährdet und hat eben genau das getan, an einem Rechtsstaat mitgewirkt, der in unserem Sinne ist. Mhm. Und das fehlt mir dann noch. Ich finde es aber, um auf den anderen Teil der Frage zurückzukommen, absolut richtig, dass das, was passiert ist, im August aufgearbeitet wird.
Theresa Breuers Beziehung zu Menschen in Afghanistan ist insbesondere über die Arbeit an einem Dokumentarfilm gewachsen. 2019 hat sie eine Gruppe von Bergsteigerinnen begleitet bei der Expedition auf den Noshak, den höchsten Berg Afghanistans. Der liegt im Hindukusch-Gebirge an der Grenze zu Pakistan. Wie haben Sie von afghanischen Bergsteigerinnen erfahren?
Das war ein totaler Zufall. Ich habe ja viele Jahre in Beirut gelebt und habe dann während einer Recherche im Irak eine Fotografin kennengelernt, die sehr, sehr viel in Afghanistan gearbeitet hat. Und ich war total neidisch. Ich wollte auch unbedingt mal nach Afghanistan und habe diese Fotografin damals gefragt, ob wir nicht eine Geschichte zusammen machen wollen. Und es lag sehr nah für mich, eine Geschichte über Frauen zu machen, weil es ja der große Vorteil, den man als Frau in Zentralasien und der arabischen Welt hat, ist, dass man sowohl mit Frauen als auch mit Männern reden kann. Dass männliche Journalistenkollegen es aber sehr viel schwieriger haben, nah an Frauen ranzukommen. Mhm. Und ich dachte, wenn ich schon eine Geschichte über Frauen mache, dann möchte ich auch eine Geschichte über starke Frauen machen. Und saß eines Nachmittags in meiner Wohnung in Beirut und googelte mich so durch die Gegend und hatte, glaube ich, eingegeben Kabul Women Empowerment Sports und bin auf die Webseite einer Organisation namens Ascent gestoßen. Und das war eben eine Organisation, die deren Leitspruch es war, Frauen dazu zu bringen oder zu fördern, ihren eigenen Weg zu finden, eben durch Klettern und durch Bergsteigen.
Was waren das für welche, als Sie die dann kennengelernt haben? Was hatten die für einen Hintergrund?
Die hatten ganz unterschiedliche Hintergründe. Also das, was sie vereint hat, war, dass sie alle die Genehmigung ihrer Väter hatten, bei diesem Team mitzumachen. Mhm. Das wäre sonst nicht möglich gewesen, weil es sonst zu gefährlich gewesen wäre. Ansonsten war das Mädchen, das mit Abstand die beste Bergsteigerin war, war eine Analphabetin, die mit 12 Jahren zwangsverheiratet wurde, die unter einem sehr, sehr gewalttätigen, sehr viel älteren Ehemann gelitten hat über Jahre. irgendwann von diesem Ehemann geflohen ist und das Glück hatte, nicht von seiner Familie umgebracht zu werden und auch das Glück hatte, von ihrer Familie wieder aufgenommen zu werden. Die saß dann 2 Jahre lang schwer deprimiert zu Hause und hat nichts getan, bis ihre Cousine, die das ziemliche Gegenteil von diesem Mädchen war, ihr vorgeschlagen hat, bei diesem Bergsteigerinnen-Team mitzumachen. Und diese Cousine war, im Englischen würde man sagen, Tomboy, Burschikos ist der Begriff im Deutschen. Also jemand, der auf Bäume geklettert ist und Berge bestiegen hat und sich auch schon immer mit Jungs auf dem Schulhof gekloppt hat, sage ich jetzt mal so. Also es waren ganz unterschiedliche Mädchen dabei, aber was man gemerkt hat, ist, dass sie alle in dieser Organisation durch das Wandern, durch das Bergsteigen aufgegangen sind, also das erste Mal Freiheit erlebt haben, das erste Mal. Auch ein Mädchen hat mal zu mir gesagt, ich habe in den Bergen festgestellt, dass ich meine eigenen Gedanken habe. Das war mir vorher so nie klar. Also die sind einfach aufgeblüht.
Nun sind Sie ja mitgewandert auf 7500 Meter hoch. 4 Wochen dauerte diese Expedition. Waren Sie vorher selbst auch Bergsteigerin?
Nein, ich war vorher weder Filmemacherin noch Bergsteigerin, aber ich habe Herausforderungen schon immer gerne angenommen und es war auch einfach so, ich hatte damals extrem das Bedürfnis, eine Geschichte zu machen, die sonst keiner macht, weil ich davor schon das Gefühl hatte, alle Sachen, die ich so begleitet habe, ob es jetzt die Mosul-Offensive war oder was eben so politisch im Irak passiert ist oder im Libanon passiert ist, dass ich genau das tue, was viele andere Journalisten auch tun. Und das, und ich wollte mal an was arbeiten, auch länger an etwas arbeiten, das so, dass mein eigenes ist.
Haben Sie denn mit den Frauen zusammen trainiert? Wie haben Sie sich da vorbereitet?
Ja, genau, das habe ich getan. Also es war klar, wenn ich diese Geschichte begleiten will, muss ich auch nach Afghanistan ziehen, weil um wirklich zu verstehen, was es bedeutet, was für eine Herausforderung es für die Frauen bedeutet, muss ich dabei sein. Ich habe dann im Jahr vorher mal ein paar Tage Training gemacht, also einmal in Chamonix in Frankreich und einmal in der Nähe von Seattle in den USA. Hatte aber ansonsten, also ich hatte noch nie Steigeisen an. Ich war auch noch nie irgendwie über 5000 Meter in Höhe. Und bin dann aber einfach immer mit den Mädchen mitgegangen.
Wie viele waren das?
Es waren für die Expedition 5 Mädchen ausgewählt. Es konnten dann nur 4 mitgehen auf die Expedition und es hat auch nur einer auf den Gipfel geschafft am Ende.
Und hatten Sie Helfer dabei? Führer, Führerinnen?
Ja, wir hatten 2 Bergführerinnen dabei, einen ehemaligen Elitesoldaten als Sanitäter und auch noch einen 2. Filmemacher, weil meine Filmpartnerin ist eben ab dem Basislager auch ausgefallen, hatte es wie aufgrund von Höhenkrankheit eben nicht weitergeschafft. Das heißt, ich wäre dann sonst alleine fürs Filmen und fürs Fotografieren verantwortlich gewesen. Und da war es gut, dass wir noch einen 2. Filmemacher, der sich tatsächlich auch im Bergsteigen sehr viel besser auskannte als wir, dass wir den noch dabei hatten.
Wie hält eine nicht professionelle Filmemacherin in 7500 Metern eine Kamera in der Hand?
Reiner Wille. Einfach die absolute Hartnäckigkeit und das nicht einsehen wollen, dass man jetzt an einem Punkt ist, wo man es aufgibt. Tatsächlich war es aber so, ich glaube, ich habe eine ganz gute Grundkonstitution. Ich bin auch vorher, als ich noch in Beirut gelebt habe, habe ich mir fast jeden Morgen, also ich war entweder 20 Kilometer joggen, einfach fürs Ausdauertraining, oder ich habe mir einen Rucksack angezogen mit 20 Litern Wasser drin und bin stundenlang, ich hatte neben meinem Haus Treppen, die, ja, es hat bestimmt 5 Minuten gedauert, diese Treppen hochzusteigen, und bin einfach stundenlang diese Treppen rauf und runter gegangen, um das zu trainieren. Also ich habe schon einfach auch, ja, ich gebe nicht gerne auf. Ich ziehe gerne Dinge durch und wenn ich mich einer Sache verschreibe, dann auch zu 100%.
Was ist denn aus diesem Filmmaterial geworden? Also es ist ja eine Heldinnengeschichte, doch inzwischen hat die Realität diese Geschichte irgendwie überholt. Auch die Bergsteigerinnen sind inzwischen in Deutschland.
Richtig.
Was wird aus dem Film?
Das ist noch nicht entschieden. Also die Mädchen, ich habe die jetzt das erste Mal gesehen vor ein paar Tagen.
Wie alt sind die, weil Sie sagen Mädchen?
Ich sage immer Mädchen, ja, weil als die kennengelernt haben, waren die meisten 16. Die sind jetzt Anfang 20. Ja, ich sage Mädchen, weil viele auch ein sehr mädchenhaftes Verhalten haben. Also ich hatte das Gefühl, als ich sie kennengelernt habe, waren es eher noch Kinder, was natürlich auch daran liegt, dass sie ganz anders aufgewachsen sind, als ich zum Beispiel aufgewachsen bin. Die haben ganz oft erst im Teenageralter, eben dann so mit 16, 17 Jahren, das erste Mal experimentieren dürfen, sich ausprobieren dürfen. Also das, was ich schon in der Grundschule getan habe, kam da eben erst viel später. Und deshalb, ich weiß nicht, für mich werden es wahrscheinlich noch sehr lange irgendwie Mädchen bleiben. Aber auch wenn andere Leute jetzt sagen würden, junge Frauen.
Aber das Filmmaterial wollen Sie erstmal nicht zeigen.
Ich will das erstmal deshalb nicht zeigen, weil die Familien der Mädchen zu einem Großteil noch in Afghanistan sind und einfach noch unklar ist, wie sich die Taliban verhalten werden, und wir natürlich auch sehr viel die Familien gefilmt haben und auch die Väter gefilmt haben, die gesagt haben, ich fördere das, ich möchte, dass meine Tochter ihren eigenen Weg gehen kann, und weil die Mädchen sich eben wahnsinnig große Sorgen um ihre Familien machen, und ich finde, am Ende muss es die Entscheidung der Bergsteigerin sein, ob dieser Film rauskommt oder nicht.
Wie geht es denen denn jetzt hier? Wie und wo leben die?
Die leben, also ein Schwesternpaar lebt in Thüringen. Die eine Schwester ist schon vor 2 Jahren nach Deutschland geflüchtet. Die anderen leben jetzt in Berlin. Denen geht es, wenn ich ganz ehrlich bin, schlecht. Extrem schlecht. Extrem. Man merkt, sie stehen unter Schock. Ja, das waren junge Frauen, die wollten ihr Land verändern und sind damit gescheitert und mussten innerhalb von wenigen Stunden entscheiden, dieses Land und alles, was sie bis dato kannten, und ihre Familien zurückzulassen. Das ist mit großen Schuldgefühlen verbunden. Warum wir, warum nicht der Rest der Familie? Und das ist natürlich auch mit einem großen Gefühl des Scheiterns verbunden, mit viel Angst. Und einfach mit einer es war eine hochtraumatische Erfahrung. Und ich glaube, dass sie viele Jahre damit zu kämpfen haben werden. Und es wäre vermessen, jetzt auch zu erwarten, dass die ja ankommen und sagen, juhu, endlich sind wir in Deutschland, endlich sind wir in Freiheit. Diese Menschen wollten ihr Land nicht verlassen, die wollten ihr Land verbessern.
Ich bin heute im Gespräch mit der Journalistin und Aktivistin Theresa Breuer. Sie ist Mitte 30, hat die meiste Zeit ihrer Jugend in Wiesbaden verbracht. Gab es in der Familie Zeitungsabos?
Selbstverständlich gab es die. Angefangen mit dem Wiesbadener Kurier und mit die FAZ hat mir auch abonniert. Und den Stern und den Spiegel.
Okay, Journalismus vorprogrammiert. Sie haben Publizistik und Politikwissenschaften studiert, danach einen der begehrten Plätze an der Deutschen Journalistenschule in München bekommen. War das eine multimediale Ausbildung? Weil Sie vorhin gesagt haben, als Filmemacherin sind Sie eigentlich Autodidaktin.
Das stimmt, ja, es war eine multimediale Ausbildung, aber wir hatten, ich glaube, die Blöcke waren so unterteilt, wir haben 6 Monate Print gemacht. Und dann gab es einen Teil Radio und einen Teil Fernsehen. Aber für mich war eigentlich immer klar, dass ich Autorin werden wollte. Musste für mich dann ehrlich gesagt feststellen, dass ich mich selber zu mittelmäßig fand in meiner Schreibe. Und habe irgendwann dann angefangen, durch meinen damaligen Freund erst zu fotografieren und dann zu filmen. Und habe gemerkt, dass das eigentlich meine absolute Leidenschaft ist. Dass ich alles, was mit Film, mit Technik, mit Bildsprache, auch mit Schnitt, dass mir das sehr viel mehr liegt, sehr viel mehr Befriedigung gibt, und habe mir das eben mehr und mehr beigebracht und mache das inzwischen auch hauptsächlich.
Ah ja, das meiste, was ich von Ihnen gefunden habe, waren eigentlich Artikel für den Stern, für Neon, für die NZZ, für die FAZ Sonntagszeitung.
Das ist alles schon eine Weile her, Was halt natürlich auch daran liegt, wenn ich zum Beispiel Sachen für, ich habe jetzt im letzten Jahr viel für Arte gedreht, aber die Sachen sind ja dann nicht ewig in der Mediathek. Also es ist ja nicht so einfach wie ein PDF runterladen und das online stellen. Aber ich habe im letzten Jahr eigentlich hauptsächlich, in den letzten 2 Jahren hauptsächlich gedreht.
Und dann mieten Sie sich Teams in den jeweiligen Ländern, in denen Sie unterwegs sind? Oder wie machen Sie das?
Nein, das mache ich alles selber.
Okay.
Ich habe mein eigenes Equipment. Und ich liebe meine kleine Kamera. Ich mache das sehr gerne. Ich arbeite viel mit einer, eigentlich hauptsächlich mit meiner Filmpartnerin Vanessa Schlesier zusammen. Und bisher hat das alles auch immer sehr gut funktioniert. Also das Schöne ist ja, dass man heutzutage, braucht man ja nicht mehr diese gigantischen Schulterkameras. Man kann durchaus mit sehr professionellen kleinen Kameras tolle Bilder drehen. Und ich arbeite auch gerne in diesem Zweier-Frauenteam zusammen, weil man dadurch eben sehr unauffällig sich vor allem in Krisengebieten bewegen kann, wo ich finde, es auch einfach immer ein Vorteil ist.
Aber zwei westliche Frauen in einem Land, in dem die Taliban herrschen, unauffällig sind sie da ja nicht gerade.
Ja, aber das funktioniert schon. Ich meine, das Schöne ist ja, wenn man sich komplett verhüllen muss, dann kann man diese Kameras, die jetzt nicht viel größer sind, also man kann die ja ganz, ganz einfach in einer Hand tragen, dann steckt man die sich unter den Pulli und dann zieht man irgendwie noch die Abaya drüber und das Kopftuch. Und wenn wir irgendwo hinfahren, wir drehen ja dann selten so einfach auf offener Straße. Es sei, also zumindest nicht mit Protagonistinnen. Wenn wir Protagonistinnen treffen, dann zu Hause. Und dann fahren wir da auch meistens nicht mit einem großen gepanzerten Fahrzeug hin, sondern mit einem schäbigen Taxi und steigen aus und huschen dann eben wie eben. Ja, verhüllt und verhuscht in dieses Haus rein und dann bekommen das die Leute nicht mit.
Haben Ihre Eltern eigentlich diesen Weg unterstützt? Also ich stelle mir das gar nicht so leicht vor, mein Kind an den Krisenherden des Nahen Ostens zu wissen.
Meine Eltern haben mich immer unterstützt, von Anfang an. Also ich habe tatsächlich das Glück, sowohl tolle leibliche Eltern zu haben, aber auch aufgewachsen bin ich zum Großteil mit meinem Stiefvater. Und alle haben mich immer gefördert in dem, was ich tun wollte. Es gab für mich nie Beschränkungen und es wurde mir auch nie irgendwas ausgeredet. Das, was am nächsten dran kam, war tatsächlich, als ich dann mal 2018 eben aus Beirut weggezogen bin und gesagt habe, ich ziehe jetzt nach Afghanistan. In der Woche, als ich gerade dabei war, meine Koffer zu packen, gab es mehrere Anschläge, unter anderem einen großen Anschlag auf das Interkontinentalhotel, wo die Taliban eingedrungen sind und quasi alle Westler, die sie gefunden haben, getötet haben. Und da hat meine Mutter zu mir gesagt, ich weiß, du hast jetzt schon sehr viel Zeit und sehr viel Geld in diesen Film investiert über die Bergsteigerin. Ich zahle dir das alles, solange du mir versprichst, dass du da jetzt nicht hinziehst. Und ich meinte, Mama, du weißt doch, dass ich das nicht kann. Und sie meinte, ja, ich weiß. Und deshalb, es war eigentlich nie ein Problem. Meine Familie hat mich in Beirut besucht, meine Familie hat mich in Israel besucht. Und meine Mama wäre auch zu mir nach Afghanistan gekommen, wenn ich nicht gesagt hätte, Mama, Afghanistan ist kein Ort für Mütter.
Als freie Journalistin war Theresa Breuer, einiges haben wir ja schon darüber gehört, im Irak, im Libanon, in Israel, Ägypten und eben Afghanistan. Wie bereiten Sie sich auf diese Aufenthalte vor? Also von der Wohnungssuche bis zur Themenfindung ist ja jedes Mal echt viel zu organisieren.
Es war jetzt nicht so, dass ich so wahnsinnig viel rumgereist bin. Ich habe ja in den meisten Ländern gelebt. Den Libanon habe ich mir damals ausgesucht, weil ich dort studiert habe, 2009. Ägypten habe ich dann gewählt, weil ich mir den nachdem ich fertig war mit der Journalistenschule und angefangen habe, als Freie zu arbeiten, einen Ort wie den Libanon nicht leisten konnte. Und dann wurde es eben Ägypten. Und ja, insofern, wie bereitet man sich darauf vor? Ich glaube, ich bin schon so aufgewachsen, dass ich mich darauf vorbereitet habe, mich ständig auf neue Situationen und neue Orte einzustellen, weil ich mit meiner Familie schon sehr oft umgezogen bin. Also ich habe da wenig Scheu, mit einer kleinen Tasche am Flughafen anzukommen und zu gucken, okay, wo finde ich jetzt hier erstmal ein günstiges Hotel und dann, wen kenne ich jetzt in der Stadt, wen kann ich anrufen, wie finde ich hier eine Wohnung? Und auf die Geschichten, finde ich, wenn man als neugieriger Mensch durchs Leben geht, auf die stößt man dann selbst.
In welcher Sprache verständigen Sie sich vor Ort?
Meistens auf Englisch, ganz ehrlich. Ich habe es immer mal wieder versucht, Arabisch zu lernen. Ich spreche es auch ein bisschen gebrochen, aber...
Aber brauchen Sie nicht auch Dolmetscherinnen, Dolmetscher?
Absolut.
Also zum Beispiel, wenn Sie, vorhin haben Sie mir im Vorgespräch hier, als wir saßen, erzählt, die Taliban sind zum großen Teil Analphabeten, mit denen, wenn sie nicht Englisch kommunizieren können.
Richtig, nein, da habe ich dann, ich arbeite sowieso immer mit einem Team vor Ort, meistens, es sei denn, es ist jetzt ein sehr internationaler, metropolenartiger Ort wie Beirut. Aber in Afghanistan habe ich eigentlich meistens mit Übersetzern zusammengearbeitet, auch weil ich finde, dass es wichtig ist, jemanden da zu haben, der eine Einschätzung auch vor Ort abgeben kann, wie sicher es ist, wo wir uns gerade befinden, der auch ein Ohr, also quasi ein offenes Ohr hat, was, worüber reden die Nachbarn vielleicht gerade, wie ist die Stimmung hier, die natürlich die Kultur einfach viel besser lesen können, als ich das kann, die im Vergleich sehr wenig Zeit dort verbracht hat. Insofern, ja.
Und waren das Leute, die jetzt dann auch besonders gefährdet waren, weil die mit Ihnen als Deutscher zusammengearbeitet haben?
Ja, da haben wir auch einige Leute rausgeholt, was ein bisschen seltsam ist. Das Problem habe nicht nur ich, sondern das haben eben viele meiner Journalistenkollegen, dass sie sagen, naja, jetzt sind natürlich alle Leute draußen, mit denen wir vorher zusammengearbeitet haben. Jetzt sind wir quasi alle so dabei, uns neue Teams vor Ort auch aufzubauen. Was aber wiederum dazu führt, dass fast jede Person, das war jetzt zumindest bei mir so, als ich da war, jede Person, mit der ich zusammenarbeite, vom Taxifahrer bis zum Übersetzer sagt, und wann holst du mich nach Deutschland? Und ich dann halt sagen muss, na, wahrscheinlich erstmal gar nicht. Leider. Tut mir leid.
Viele Menschen, viele Medien in Deutschland bauen ja die eigenen Auslandskorrespondentenstellen zunehmend ab. Auch in der ARD sind einzelne Personen ja für mehrere Länder gleichzeitig zuständig. Wie schwer ist es da als freie Journalistin jetzt genug Aufträge zu bekommen, um davon leben zu können? Also die Reisen, die Auslandsaufenthalte, das Leben dort über mehrere Jahre zum Teil zu finanzieren, aber in Deutschland auch eine Basis zu behalten.
Ich hatte ja viele Jahre keine Basis in Deutschland und ich finde, es ist auch durchaus sinnvoll, sich auf ein Land zu konzentrieren. Ich weiß, dass es bei mir immer so klingt, als wäre ich so von Ort zu Ort gehüpft.
Ja.
Tatsächlich war es aber so, ich war ja 2 Jahre fest in Afghanistan, ich war 5 Jahre fest im Libanon, ich war 1 Jahr fest in Israel und meistens habe ich mich dann eben auch voll und ganz auf diese Länder konzentriert und bin dann eben gelegentlich in andere Länder gereist. Aber es war natürlich, es war schon immer ein harter Kampf. Und es war zum Beispiel auch einer der Gründe, warum ich mich dann mehr und mehr aufs Film konzentriert habe, war, dass Schreiben inzwischen einfach so schlecht bezahlt wird, dass es sehr, sehr schwer ist, sich einen anständigen Lebensunterhalt zu verdienen.
Zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, das scheint ja ein Thema zu sein, mit dem Sie sich beschäftigen. Was trägt dazu bei? Wann ist die richtige Zeit für den richtigen Ort?
Nicht wegzugehen ist vor allem das Wichtige. Also wenn man an Geschichten irgendwie nah dran sein möchte und das, was historisch wichtig ist, dann muss man einfach da bleiben. Ich meine, es gibt ja viele Orte, nach den meisten Orten der Welt passiert irgendwann was Spannendes. Und wenn man dann eben schon länger da ist, die Menschen kennt, dann kann man natürlich viel besser darüber berichten, als wenn man in Deutschland sitzt, aber eigentlich gerne übers Ausland berichten will und dann immer auf das Ereignis warten muss und dann wie eine von ganz vielen Personen in dem Moment dahin reist. Ich muss aber auch gestehen, zum Beispiel, ich war 5 Jahre im Libanon und war dann aber weg, als die Revolution dort passiert ist. Mhm. Also ich habe schon sehr, sehr viel Zeit in diesem Land verbracht und am Ende dann doch das größte Ereignis der letzten 10 Jahre dort verpasst.
Ja. Mhm. Ist denn im Moment Berlin der richtige Ort? Also jetzt, wo Sie mehr Aktivistin als Journalistin sind, können Sie von hier aus mehr ausrichten als vor Ort in Afghanistan?
Das wird sich zeigen. Ich hoffe, nein. Das liegt aber auch vor allem einfach daran, dass ich sehr ungern in Deutschland lebe. Ich bin einfach lieber im Ausland. Und
warum?
Weil ich mich die zwei Länder, die es mir eben so angetan haben, waren eben der Libanon und Afghanistan. Beide Länder befinden sich jetzt in sehr, sehr schweren Krisen. Aber es sind eben die Länder, an denen mein Herz hängt. In Deutschland hält mich eigentlich immer nur meine Familie. Also ich komme wahnsinnig gerne nach Deutschland zurück, wenn es darum geht, meine Familie zu sehen oder meine engen Freunde. Aber es hat mich, warum auch immer, noch nie gereizt, in Deutschland, aus Deutschland zu berichten, über Deutschland zu berichten. Ich fand, dass die sozialen Mechanismen, Konstrukte, wie Identitäten funktionieren, wie Menschen sich in Krisensituationen verhalten, hat mich schon immer sehr viel mehr interessiert als das, was auf dem jetzt gehässig, muss ich schon fast sagen, ausgedrückt, im Prenzlauer Berg auf dem Kollwitzmarkt passiert.
Afghanistan verliert mit den Menschen, die das Land nach der Machtübernahme der Taliban verlassen, ja einen großen Teil seiner gebildeten Schicht, Theresa Breuer. Wozu führt das?
Na, das führt natürlich zu einer großen Hoffnungslosigkeit im Land und dazu, dass die Krise, die aktuell schon existiert, sich weiter ausweiten wird. Weil wenn es diesen Brain Drain gibt und alle Leute, die gebildet sind, die in dem Land etwas bewegen können, die Arbeitsplätze schaffen, wenn die alle gehen, wenn Frauen nicht mehr arbeiten dürfen, dann wird das in einer großen humanitären Krise enden, deren Anfänge wir jetzt schon sehen.
Sie unterstützen Menschen dabei, das Land zu verlassen und überlegen für sich selbst, doch wieder zurückzugehen und dort zu bleiben. Ist das nicht paradox?
Naja, ich überlege eben, ich denke, wir befinden uns in Afghanistan an einem Scheidepunkt. Ich glaube, dass die Zukunft des Landes dadurch entschieden wird, wie die Taliban die Frauenrechte handhaben werden. Und ich glaube, dass es diverse Möglichkeiten gibt, das zu beeinflussen. Ich glaube, dass die internationale Staatengemeinschaft die Hilfszusagen daran binden muss, wie die Taliban Frauenrechte handhaben. Heißt, es muss weiterhin Bildung für Frauen zugelassen werden. Es muss zugelassen werden, dass Frauen arbeiten dürfen. Und ich glaube, dass man auch auf anderen Ebenen, eben indem man mit Geschäftsleuten zusammenarbeitet, indem man zum Beispiel über Systeme wie Mikrokredite nachdenkt, Frauen in der Geschäftswelt fördern kann, dadurch Beispiele setzen kann, mit gutem Beispiel sozusagen vorangehen kann, dass auch die Taliban am Ende hoffentlich einsehen, dass es durchaus Sinn macht, Frauen am öffentlichen Leben teilnehmen zu lassen.
Das heißt, Sie kehren als Aktivistin zurück?
Das ist so noch nicht gesagt, aber ich möchte zumindest mir die Option offen halten.
Theresa Breuer, gespannt, wie das bei Ihnen alles weitergeht. Und ich wünsche Ihnen alles Gute, vor allen Dingen auch den Menschen, ja, die Sie unterstützen und hierher geholt haben. Danke fürs Gespräch.
Vielen, vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.